Als ich Momo als Kind gesehen habe, da war ich 14 Jahre alt, also eigentlich schon eine Jugendliche. Und ich erinnere mich, ich war erst sehr aufgeregt, dass dieser Film in die Kinos kommt, weil ich natürlich Momo gelesen hatte ein paar Jahre zuvor. Und habe es dann mit gemischten Gefühlen gesehen, weil, wie gesagt, einerseits die Aufregung und auf der anderen Seite ist es ja so, wenn man ein Buch liest, identifiziert man sich mit der Figur und glaubt selbst ein bisschen, diese Figur sein zu können. Und in dem Moment, wo sie auf der Kinoleinwand erscheint, hat sie plötzlich ein anderes Gesicht und ist die Schauspielerin Rados Bockel und nicht mehr man selbst. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber
so ging es wahrscheinlich vielen jungen Mädchen
in
der Zeit.
Ja, also es ist irgendwie sozusagen, die Figur ist damit einem auch ein bisschen entfremdet worden. Aber trotzdem fand ich es aufregend, das im Kino zu sehen. Und vor allen Dingen weiß ich, dass ich die grauen Herren sehr unheimlich auf der Leinwand fand. Die fahren da immer in diesen Mercedes-Limousinen herum und haben allerlei im Kofferraum und fahren im Dunkeln vor und leuchten dann auf. Also das fand ich sehr unheimlich.
Nun haben Sie den Film wiedergesehen. Welchen Eindruck haben Sie gehabt heute von dem Film?
Also ich war erstaunt, wie gut sich der Film hält. Dass es eben diese kleine Gesellschaft gibt, die erst relativ idyllisch lebt und Zeit hat, um miteinander zu spielen oder auch mal Zeit hat, um Zeit zu verschwenden. Die kommt dann irgendwie in den Würgegriff der grauen Herren, die alles optimieren wollen. Und das ist natürlich ein Konflikt, den wir bis heute haben oder vielleicht noch viel zugespitzter haben. Und insofern bin ich der Geschichte gerne gefolgt und war auch erstaunt, dass die in den 80er Jahren auch Elemente aus dem amerikanischen Film aufgenommen haben. Also zum Beispiel, auch das hat man eben im Trailer gehört, den sie eingespielt haben. Es gibt dieses Atemgeräusch, das immer eingespielt wird, wenn die grauen Herren kommen. Und das ist auch das Atemgeräusch, das man von Darth Vader aus Star Wars kennt, wenn der hinter seiner Maske atmet.
Das ist vielleicht ein Zitat, sogar ein filmisches.
Ja, also zeitlich ist es möglich, dass es ein Zitat ist. Und ich war überrascht, dass die das gemacht haben in den 80er Jahren.
Jetzt lebt Momo allerdings in den 80ern noch in einer Welt, in der es eben keine Smartphones gibt, kein Internet. Wirken die Zeitdiebe, gegen die sie da rebelliert, heute nicht vergleichsweise auch ein bisschen mehr altmodisch?
Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das eine Welt sein würde, die einem irgendwie längst vergangen vorkommt. Aber diese Zeitdiebe sind eigentlich so clever konstruiert, dass die dagegen ankommen. Also die Zeitdiebe verkörpern, glaube ich, zu Michael Endes Zeiten vor allen Dingen sowas wie den überbordenden Kapitalismus, wo alles optimiert werden muss und niemand mehr sich Zeit nehmen darf für persönliche oder private Sachen, sondern irgendwie alles in Arbeit fließen muss und sich auszahlen muss, so. Diese Zeitdiebe tauchen ja aber auch plötzlich im Privatleben der Leute auf. Zum Beispiel gibt es diese berühmte Szene beim Friseur. Stellen sich plötzlich ein, wissen alles über die Leute, mit denen sie umgehen, sind also irgendwie auch so eine Art von Spionen. Und im Grunde sind sie das Prinzip Smartphone. Also sie sind immer dabei, sie hören alles mit und sie haben immer eine bessere Idee, was man stattdessen machen könnte und wie man Zeit sparen könnte. Also insofern finde ich, auch wenn die technischen Geräte nicht vorkommen, die Belastungen der technologischen Welt, die wir heute spüren, sind da voll vorhanden.
Wobei der Unterschied ist ja, wenn man jetzt das Smartphone nimmt, den Zeitdieben und der Datenkrake geben wir uns heutzutage freiwillig hin.
Das stimmt, aber auch die Zeitdiebe, die machen den Leuten zwar Angst, aber im Grunde bedrohen sie sie auch nicht wirklich. Also die Zeitdiebe überreden die Leute, damit zu machen, indem sie alles vorrechnen. Also die haben, und indem sie ihnen auch die Leute, die sie versuchen einzuspinnen, in denen sie ihnen auch Versprechungen machen, dass sie zum Beispiel sehr erfolgreich werden und so weiter. Also insofern sind sie vor allen Dingen Verführer.
Michael Ende hatte zuvor schlechte Erfahrungen mit der Verfilmung der Unendlichen Geschichte gemacht. Zwei Jahre vorher kam die ins Kino. Die sei viel zu kitschig geworden, meinte er. Bei Momo wirkte er jetzt dagegen, um das zu verhindern. Merkt man das heute noch?
Ja, das merkt man. Das merkt man auch gleich in der ersten Szene, wo nämlich Michael Ende auftritt. Michael Ende fährt am Anfang im Zug mit Meister Hora, dem Zeitverwalter. Und man merkt es aber auch durchlaufend in der Geschichte. Tatsächlich wird ein biografischer Konflikt von Michael Ende auch darin gespiegelt. Michael Ende ist ja aus München weggezogen, nach Italien gezogen, weil er so enttäuscht war, dass seine Bücher so schlecht aufgenommen worden sind in Deutschland, was nicht zahlenmäßig der Fall war. Es waren ja absolute Bestseller. Aber er wurde häufig kritisiert, dass er eigentlich altmodische und eskapistische Kinderbücher schreiben würde. Und das hat ihn sehr genervt. Und dann ist er nach Italien gezogen. Und Momo lebt natürlich genau in diesem Italien, das sich Michael Ende erträumt. Sie spielt da in diesen Ruinen. Und im Grunde die grauen Herren, die in ihrem Mercedes anfahren, sind so ein bisschen das böse Deutschland, wenn man das so sehen will. Und tatsächlich, er hatte, die Unendliche Geschichte ist ja von am Ende von Wolfgang Petersen verfilmt worden und er war irre enttäuscht. Er fand das also ein kitschiges Machwerk und hat auch darauf bestanden, dass sein Name nicht mehr genannt wird in diesem Zusammenhang. Und bei Momo nimmt er dann die Zügel in der Hand, er taucht im Film auf und er wirkt auch an der Regie mit und am Drehbuch. Und insofern, ja, hat er die Lehren daraus gezogen.